HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Die Bäche sind schon ausgetrocknet. Das Grundwasser geht zurück und Wasser fehlt halt überall.
Hier vorne die Birke zum Beispiel, die ist schon komplett braun. Also die sieht aus, wie sie eigentlich im Oktober aussehen sollte.
36 Grad. Ich gehe schon davon aus, dass wir ein sehr gutes Jahr bekommen. Wichtig ist, dass wir halt auch die Trauben dann bei großer Reife lesen können.
Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie auch, dass die Krautschicht, also die Schicht unter den Bäumen, trocken wird und nicht mehr saftig grün ist, sondern gelb und karg. Dadurch steigt dann auch die Waldbrandgefahr.
Hier ist nur Lage ganz kritisch.
Aktuell ist die Lage ziemlich kritisch. Zwei Brände breiten sich rasant aus, von Enskogen im Norden und von Engra im Süden.
Wir haben ja den Klimawandel, der auch in Hessen sich vollzieht, mit einem langsamen Erwärmungstrend in den letzten 100 Jahren ungefähr um 1 Grad. Klingt moderat, ist aber für das Mittel relativ viel.
Jeder Tropfen, der einem Baum gespendet wird oder auch irgendwelchen Pflanzen gespendet wird, der hilft.
Nimmer regt sich das Laub der Kastanie, auf der Wendeltreppe rauscht das Kleid. So beschreibt Georg Trakl in seinem Gedicht den Sommer, poetisch schön, wunderschön. Im Sommer ist eben alles viel, viel besser. Über dem Tag liegt der Geruch von Schweiß und Körperkult, abends mischt er sich mit dem Rauch vom Kohlegrill. Aber so einen Sommer hat es noch nie gegeben. Seit Wochen Hitze mit Temperaturen über 30 Grad bis hinauf zum Polarkreis. Ernteausfälle in der Landwirtschaft, verheerende Waldbrände in Schweden, Griechenland und Brandenburg, Bäume im Trockenstress, der Wein dürstet. Auch wenn der US-Präsident und andere den Klimawandel für eine Erfindung der Chinesen halten, hier kann man ihn spüren. Da sind sich Klimafolgenforscher sicher. Die 5 vergangenen Jahre gehören zu den wärmsten seit der Aufzeichnung des Wetters. Das hat Folgen. Wie sichern Winzer, Landwirte und Förster ihr Überleben? Im Rheingau sieht es noch ganz gut aus. Die Reben grinsen satt in die Sonne, die Lagen sind saftig grün, noch. Der Kenner sieht Anzeichen von Trockenstress, vor allem die jungen, noch nicht verwurzelten Reben in den Neuanlagen müssen bewässert werden. Und in den steilen Weinbergen sieht man die Reben sichtbar dürsten. Ob es ein Jahrhundertjahrgang wird, das muss sich erst noch zeigen. Birgitta Söhling war im Weinberg unterwegs.
Für Theresa Breuer gibt es im Weinberg nichts mehr zu tun. Sie hasst das.
Die Bodenbearbeitung ist komplett abgeschlossen, der Laubschnitt ist abgeschlossen. Also jetzt ist Tankputzen, Kälterputzen, Fässerputzen angesagt, cool bleiben und ja, trotzdem mit wachem Auge durch die Weinberge gehen, aber man muss so ein bisschen die Hände in der Hosentasche lassen.
Der Rüdesheimer Berg, für die Winzerin eine magische Landschaft. Im Abendlicht wirken die Farben besonders intensiv. Wolkenlos blau der Himmel über der Burgruine Ehrenfels. Ein Reh, schnell verschwunden wie ein leichtfüßiger Schatten. Trockenmauern strahlen die Wärme des Tages ab. Sagenhaft steil fällt der Hang zum Rheinufer ab.
Es gibt ja kaum Weinberge, die dem Fluss näher sind im Rheingau als hier. Also das bringt natürlich ein eigenes Klima. Im Rüdesheimer Berg haben wir aber auch diesen Effekt, dass sich das Rheintal schließt, dass das Mittelrheintal sich aufbaut und dadurch quasi wie so ein Windzug entsteht. Wir haben einmal diese extreme Besonnung durch die komplette Südausrichtung und haben dann aber immer diesen Touch der Luftbewegung.
Nirgendwo sonst ist es so heiß und trocken wie hier. Doch den Reben macht die Hitze wenig aus. Die Blätter sind grün, die Trauben hängen dicht an dicht. Pilzkrankheiten wie der berüchtigte Mehltau haben in diesem Ausnahmesommer keine Chance.
Wir sind sehr glücklich, gleichzeitig natürlich hochnervös, was jetzt in den nächsten 4 Wochen passieren wird. Und hoffen, dass wir die Vorbereitung so getroffen haben, dass wir uns langsam aber sicher entspannen können.
Staubtrocken ist der Boden, den ihr Terrier gerade auf der Jagd nach Mäusen aufbuddelt, nur in den oberen Schichten. Tief unten steckt immer noch ein Rest von Feuchtigkeit, auch wenn der letzte Regen lange zurückliegt. Dort holt sich die Rebe mit ihren Pfahlwurzeln, was sie braucht.
Die Rebe ist eine Pflanze, die sich wahnsinnig gut quälen kann. Nicht umsonst steht sie hier im Steilhang. Also das ist damals schon eigentlich das einzige Mittel der Wahl gewesen, um hier Landwirtschaft zu betreiben, sich mit dem Weinbau zu beschäftigen. Und wir haben natürlich hier den Vorteil, dass die Reben hier eigentlich mit dieser Extremsituation besser umgehen können als in den flachen Lagen, weil sie es gewohnt sind. Es ist immer deutlich wärmer hier als in den flachen Bereichen. Es ist häufig sehr, sehr trocken.
Doch damit die Reben hier den Klimawandel überleben, läuft am Rüdesheimer Berg seit einigen Jahren ein Modellversuch zur Tröpfchenbewässerung im Steilhang zusammen mit der Uni Geisenheim. Dünne schwarze Plastikschläuche hängen kniehoch über dem Boden. Morgen soll ein Tankwagen mit Pumpe kommen, der zum ersten Mal in diesem Sommer Wasser bringt, erzählt die Winzer. Winzerin.
Ganz zart, wirklich Tröpfchen für Tröpfchen. Also der Name ist da wirklich Programm. Also es ist gar nicht, dass man da einen Strahl sieht, sondern es sind wirklich Tröpfchen, die dann ihren Weg durch den Schlauch finden und eben fein dosiert dann an jedem Rebstock ihr Löchlein haben, wo es dann eben nach unten rinnt und einfach mal so ein paar Stunden lang so eine ganz, ganz, ganz zarte Durchfeuchtung bringt. Das verändert jetzt nicht den Grundzustand, aber es ist einfach mal so ein kurzes Aufatmen für den Rebstock.
Weil ihr Vater überraschend starb, hat Theresa Breuer die Leitung des renommierten Familienweinguts Georg Breuer in Rüdesheim schon mit Anfang 20 übernommen. Dass es zu den 100 Besten in Deutschland gezählt wird, hat auch mit ihrer eigenen Handschrift zu tun. Weinkritiker loben die trockene Eleganz ihrer Rieslinge bei moderatem Alkohol.
Wir möchten jedes Jahr probieren, die Handschrift eines Weinbergs in die Flasche zu bringen. Und wenn das in einem Jahr eben nur mit ein bisschen mehr Wumms möglich ist, dann ist das dieser Jahrgang.
2018 wird ein Rekordjahr. Die Trauben sind der normalen Entwicklung fast 4 Wochen voraus. Fachleute rechnen mit einer sehr frühen Lese. Das ist allerdings nicht unbedingt ein Grund zur Freude. Denn der Riesling entwickelt sein volles Aroma im September, wenn die Tage warm und die Nächte kühl sind. Ob es also auch ein Rekordjahrgang wird, ist noch völlig offen.
Es sieht bis jetzt wirklich super aus, was überraschend ist bei diesen extremen Bedingungen. Und die Natur verrät einem nicht, noch nicht jetzt, was das Ergebnis des Jahrgangs sein wird. Insofern, noch ist tatsächlich alles drin und wir sind bis jetzt wirklich guter Dinge. Aber jetzt schon einen Jahrhundertjahrgang zu verschreien, wäre auch zu früh.
Manchmal wünschte man sich, eine Rebe zu sein mit tief in den Boden hineinreichenden Pfahlwurzeln, der die Hitze und die Trockenheit wenig bis gar nichts ausmacht. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Nimmer regt sich das Laub Deutschland im Sommer. Ist das jetzt der Klimawandel? In Schweden war es, glaubt man den Überlieferungen, schon vor 260 Jahren einmal heißer. In Kalifornien wurden nicht alle Hitzerekorde der vergangenen Jahrzehnte gebrochen. Was ist also wetterbedingt, das heißt alltäglich? Und was lässt sich mit einer langanhaltenden Entwicklung dem Klima und seiner Veränderung erklären? Dr. Peter Hoffmann, Meteorologe vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Gluthitze liegt seit Wochen über weiten Teilen Europas. Auch in dieser Woche werden die Temperaturen an vielen Orten wieder auf über 35 Grad steigen. Liegt das am Klimawandel?
Hitzewellen machen noch keinen Klimawandel, einzelne Hitzewellen zumindest. Was in diesem Sommer oder beziehungsweise Sommerhalbjahr ungewöhnlich ist, das ist die langanhaltende Warmperiode seit April und die damit verbundene Trockenheit. Wir hatten im April und Mai Rekordmonate. So warm war es noch nie seit Beginn von Wetteraufzeichnungen. Und auch der Juni und Juli waren überdurchschnittlich warm. Und 4 Monate in Folge und im Anschluss daran eine Hitzewelle mit bis zu 35 Grad. Nicht nur bei uns in Mitteleuropa, sondern wie schon gesagt, ganz Nordeuropa und auch Hitzewellen in anderen Teilen der Nordhemisphäre. Es passt ins Bild, definitiv. Wir leben jetzt bereits in einer 1 Grad wärmeren Welt. Und in der Vergangenheit oder die letzten Jahrzehnte sieht man, dass sich extreme Hitze, extreme Niederschlagsrekorde häufen.
Ja, Sie sagen es, der Planet ist heute schon 1 Grad wärmer als eben vor 100 Jahren. Und auch die 3 vergangenen Jahre, habe ich gelesen, waren die heißesten auf der Erde seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Ende des 19. Jahrhunderts. Das war 1881, glaube ich. Genau. Kann man denn die Frage stellen, oder ich stelle sie einfach mal, werden Wetterextreme zunehmen?
Naja, in einer 1 Grad wärmeren Welt liegt in der Atmosphäre potenziell mehr Energie zur Verfügung. Das muss nicht zwingenderweise am Ende in einer Hitzewelle münden, aber es häufen sich die extremen Ereignisse. Wir sehen jetzt schon in Beobachtungsdaten vom Deutschen Wetterdienst zum Beispiel, dass bereits jetzt Hitzetage, also Tage über 30 Grad, sich gegenüber den 70er und 80er Jahren verdoppelt haben. Mhm. Nicht jedes Jahr ist ein Rekordsommer, aber die Sommer werden wärmer und extremer.
In Grönland wandert das Eis mit höherem Tempo ins Meer und schmilzt, als bestimmte Modelle von Wissenschaftlern das vorhergesagt haben. Was heißt das? Was sind die Folgen?
Also Klimawandel an sich ist es nicht nur alleine eine Erwärmung der Atmosphäre, sondern wir beobachten, dass sich verschiedene Regionen der Nordhemisphäre unterschiedlich stark erwärmen. Vor allem die Kontinente der Nordhemisphäre und die Arktis zeigen eine Beschleunigung der Erwärmung. In Deutschland ist es 1,4 seit Beginn der Wetteraufzeichnung und die Arktis verdoppelt ihre Erwärmung. Und das hat Auswirkungen. Auswirkungen auf Windsysteme. Die Temperaturunterschiede zwischen Pol und Äquator werden geringer. Und das ist aber wiederum der Antrieb für Westwinde. Mhm. Und wenn sich dieser Temperaturunterschied verringert, verlangsamt sich die Verlagerungsgeschwindigkeit von Hoch- und Tiefdruckgebieten über Europa zum Beispiel. Und das könnte im Sommer dazu führen, dass Wetterlagen, wie zum Beispiel aktuell blockierende Wetterlagen mit stabilen Hochdruckeinfluss über mehrere Wochen bis hin zu Monaten verweilen können.
Das heißt, der fehlende Westwind ist schuld?
Nicht der fehlende Westwind, sondern der sich abbauende Temperaturunterschied in der Atmosphäre. Und der führt in der Konsequenz dazu, dass der Westwind nachlässt.
So muss es erklärt werden.
Genau.
Das Pariser Klimaabkommen sieht ja eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor. Was wäre denn eigentlich, wenn die internationale Gemeinschaft sich jetzt tatsächlich an dieses Klimaabkommen hielte? Könnte man dann solche Wetterextreme überhaupt noch aufhalten?
Naja, wir haben jetzt mal in den vergangenen Jahren uns regionale Klimamodellsimulationen für Europa angeschaut, genau unter den beiden Szenarien, die jetzt auf dem Tisch liegen. Zum einen, wir machen weiter wie bisher und dann steigt die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um weitere 4 Grad. Oder wir halten das Pariser Klimaabkommen ein und wir können die Erwärmung begrenzen auf unter 2 Grad. Und für Deutschland würde das bedeuten, dass, wenn wir weitermachen wie bisher, bis in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, würden Extreme der Gegenwart, extreme Hitzesommer wie 2003 oder der aktuelle Sommer auch in Zukunft ein Normalsommer werden. Und wenn wir uns dazu im Vergleich das Szenario mit Klimaschutz anschauen, können wir da deutliche Unterschiede sehen und wir können, wenn wir jetzt Klimaschutz betreiben, einiges vermeiden.
Das heißt, auch was aktuell noch als ungewöhnlich warmer Sommer gilt, könnte in rund 30 Jahren ein ganz normaler Durchschnittssommer sein. Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, haben Sie herzlichen Dank. Diesem düsteren Bild setzen wir ein bisschen Lyrik entgegen mit der Sommerfrische von Joachim Ringelnatz.
Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, das durch den sonnigen Himmel schreitet. Und schmücke den Hut, der dich begleitet, mit einem grünen Reis. Versteck dich faul in der Fülle der Gräser, weil's wohltut, weil's frommt. Und bist du ein Mundharmonikabläser und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt. Und lass deine Melodien lenken von dem freigegebenen Wolkengezupf. Vergiss dich. Es soll dein Denken nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.
Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß. So schön kann der Sommer sein. Doch die Landwirte im Lande klagen. Seit Anfang Mai hat es vielerorts kaum noch geregnet. Die Ernte muss früher eingeholt werden. Das Korn wächst nicht mehr. Es wird von Noternten gesprochen und die sind dann auch noch von minderer Qualität. Für manche ist das existenzbedrohend. Manche sprechen von Einbußen. Die wird auch Joachim Braun, Landwirt aus Wiesbaden-Kloppenheim, haben. Andrea Bonhagen hat sich die magere Ernte auf seinen Feldern angeschaut.
Ein Stoppelfeld in Wiesbaden-Kloppenheim. Landwirt Joachim Braun stößt den Schuh in den Boden. Sofort erhebt sich eine Staubwolke.
Die Bäche sind schon ausgetrocknet. Das Grundwasser geht zurück und das Wasser fehlt halt überall.
Den meisten Winterweizen hat Braun schon geerntet. 3 bis 4 Wochen zu früh. Heute sind die letzten 5 Hektar dran. Das Getreide noch in der Sonne stehen lassen? Zwecklos. Das einzelne Korn wächst nicht mehr, weil es nicht mehr mit Wasser versorgt wird. Wenn es jetzt regnen würde, wäre die ganze Ernte hin. So gibt es wenigstens eine kleine Ernte. In einer Lagerhalle liegen die rötlich-beigen Weizenkörner aufgetürmt zu riesigen Haufen. Landwirt Joachim Braun lässt sie frustriert durch die Finger rinnen.
Es ist halt alles kleinkörnig. Die Qualität hat dann auch drunter gelitten. Weil so eine Handvoll Körner, wenn das ein Drittel mehr ist, ist schon einiges. Und der wird ja dann auch schwerer. Der Mehlkörper innen drin wird größer und dann wird der Weizen auch schwerer. Wir haben bestimmt ein Drittel an der Einbuße.
Manche nennen die frühe Ernte bei zu kleiner Körnergröße eine Noternte. Doch Braun verweist bei dem Begriff auf Brandenburg. Dort habe das Getreide dieses Jahr gar kein Korn hervorgebracht. Aber auch Braun wird Einbußen haben. Er rechnet, wenn es gut läuft, mit einer Nullrunde. Kosten und Aufwand werden etwa so hoch sein wie der Erlös. Noch weiß Braun gar nicht, ob er seinen Weizen überhaupt los wird. Die großen Mühlen würden für ihre Verarbeitung quasi genormte Größen verlangen.
Die Industrie versucht halt immer irgendwo den Preis dann zu drücken für die Landwirte. Ich sag mal, zu meiner Kindeszeit, da hätte kein Bäcker nachgeredet, ob jetzt das dickes Korn ist oder kleineres Korn. Und die Zeit habe sich halt gewandelt und die Qualität, da wird halt sehr großen Wert drauf gelegt. Wir beliefern auch den Weltmarkt. Wir müssen halt mit dem Weltmarkt leben.
Früher hätten die Großeltern seiner Frau das Getreide in die Mühle vor Ort gebracht. Die habe für die örtlichen Bäckereien gemahlen. Heute läuft alles überregional. Es sei nur noch Weizen gefragt. Dabei wäre es für die Felder besser, zwischendurch mal Roggen anzubauen. Neben Getreideanbau stehen auf dem Luisenhof der Brauns 40 Pensionspferde. Und die Familie hat Obstbäume. Doch die Äpfel haben Sonnenbrand und die Aprikosen sind wie aus Gummi. Auch Brauns Sohn hat Probleme.
Der Sohn hat angefangen mit nochmal so Rinde. Und dem fehlt halt jetzt der zweite Schnitt Gras als Viehfutter für den Winter. Weil er einfach durch die Trockenheit jetzt nichts mehr wächst.
Braun erzählt noch von einem Bauern im benachbarten Erbenheim, der für seine Rinder wegen der Trockenheit keinen Mais hat.
Die müssen halt sehen, wie sie dann ihre Tiere satt bringen.
Aber alles hat Vor- und Nachteile, sagt Braun. Auf seinen Flächen gibt es so gut wie nie Unwetter. Und das Stroh für die Pferdeställe ist dieses Jahr ausgezeichnet. Schön trocken.
Immerhin, wenngleich das nur ein kleiner Trost für den Landwirt aus Wiesbaden-Kloppenheim ist. Der Deutsche Bauernverband hat sich heute zu Wort gemeldet und rechnet mit der schlechtesten Ernte des Jahrhunderts. Das heißt, schlimmer geht nimmer. Die Ernteausfälle zögen sich durch alle Kulturen, egal ob Getreide, Raps, Grünfutter und Kartoffeln. Bis auf wenige Regionen ganz im Süden sei das gesamte Bundesgebiet betroffen. Und aus diesem Grund fordert der Verband eine finanzielle Unterstützung seitens des Staates von 1 Milliarde Euro. Felix Prinz zu Löwenstein, Biolandwirt im südhessischen Otzberg und Vorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Milliarde sei eine Schätzung. Der eigentliche Schaden werde das Mehrfache betragen, heißt es. Rechnet sich da gerade jemand gesund oder ist die Lage tatsächlich so verheerend für die Landwirte?
Die Lage ist katastrophal. Es ist natürlich auch kleinräumig oft sehr unterschiedlich. An manchen Ecken hat es geregnet, an anderen nicht. Aber insgesamt ist die Situation wirklich dramatisch und für viele Betriebe existenzbedrohend.
In einigen Regionen fallen 20 bis sogar 50% der Ernte aus, je nach Boden, je nach Getreidesorte und nach Region. Ich habe gelesen, die Ernten gingen seit Jahren tendenziell zurück. Ist denn mit 2018 jetzt der bisherige Tiefpunkt erreicht?
Na, das ist schon eine sehr extreme Situation, die wir gerade erleben, weil ohne Wasser wächst nun mal nichts. Nur insgesamt müssen wir einfach feststellen, die Wetterextreme werden halt immer stärker. Es geht ja nicht nur um die Dürre, sondern es geht ja auch darum, dass wir mitunter Starkregenereignisse haben, die viel häufiger und viel heftiger sind, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren. Und wenn Sie heute im Fernsehen Bilder sehen von Schlammlawinen, die nach solchen Regenereignissen sich durch die Dörfer wälzen, dann muss einem ja klar sein, das sind die Böden, die eigentlich auf den Äckern sein müssten. Und deswegen sind wir gezwungen, jetzt neue Landnutzungssysteme zu entwickeln, die mit diesen Veränderungen zurechtkommen.
Wir haben gerade im Beitrag gehört, wie sehr die Trockenheit den Kulturpflanzen schadet. Es kommt zu einer Stagnation des Pflanzenwachstums, was für den Landwirt Ernteeinbußen bedeuten kann. Wie könnte er sich denn eigentlich langfristig dafür schützen? Gibt es zum Beispiel Sorten, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen?
Ja, wie bei vielen Dingen ist es halt auch hier nicht mit einer Lösung für ein Problem getan. Ja, wir brauchen Sorten, die die Trockenheit gut aushalten können. Allerdings manchmal haben wir auch Jahre, wo es irrsinnig nass ist. Und deswegen nützt uns dann diese Sorte nichts, sondern möglicherweise ist das dann genau die Sorte, die in dem nassen Jahr versagt. Deswegen brauchen wir Systeme, die gut funktionieren. Und ein Element dieser Systeme sind Böden, die hohe Humusgehalte haben, die Wasser gut aufnehmen können, also die starken Regenfälle gut verdauen können, die dann das Wasser lange halten, um es lange zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen Systeme, wo wir wegkommen von den riesigen, leergeräumten Schlagflächen, wie wir sie bei uns in Südhessen vielleicht nicht kennen. Aber wenn Sie mal dorthin schauen, wo jetzt die Probleme gerade am größten sind, also Brandenburg oder überhaupt Ostdeutschland, dann ist das dort der Normalfall. Riesige, uniforme Schläge. Kein Baum, der den Wind bremst und damit die Austrocknung hindert. Dann haben wir das Problem, dass wir in unseren normalen Anbausystemen heute den Boden ganz oft offen und nackt da liegen haben. Das macht ihn gefährdet für Abschwemmungen bei viel Regen, also Erosion. Mhm. Das macht ihn aber auch gefährdet fürs Austrocknen bei Dürre. Auch da, wir brauchen andere Anbausysteme nach dem Prinzip der grünen Brücke, also Systeme, wo immer etwas grünt auf dem Acker. Da gibt es nicht das eine Rezept, was für alle gilt. Da muss jeder auf seinem Standort entwickeln, was für ihn da das Beste ist. Nur eins ist klar, nur einfach so weitermachen wie bisher funktioniert nicht. Mhm.
Es gibt noch eine andere Überlegung, die ich gerne nochmal einwerfen möchte. CRISPR-Cas9 ist eine biochemische Methode, von der jetzt in den Zeitungen zu lesen ist, zur Erzeugung von gentechnisch veränderten Organismen, die jetzt eben auch in der Landwirtschaft Einzug halten könnten. Dabei geht es um neue Züchtungsmethoden, also die, so versprechen dann die Befürworter, Chancen bieten in Regionen, in denen die Böden eben zu trocken sind, die Ernte gefährdet und so weiter. Wäre das ein probates Mittel?
Ja, aber wissen Sie, das sind Versprechungen, die wurden uns seit Jahrzehnten für die sogenannte alte Gentechnik gemacht. Und jetzt werden sie uns für die neue Gentechnik wieder gemacht. Und selbst dort, wo man nicht so sehr nach dem Vorsorgeprinzip restriktiv mit der Technologie umgegangen ist, wie bei uns in Europa, sondern wo man gesagt hat, hurra, macht doch, was ihr wollt, wie in den USA, ist sowas nie entstanden. Und das hängt einfach damit zusammen, dass solche Eigenschaften nicht nur auf einem Gen beruhen, sondern die beruhen auf einer Kombination von vielen Genen und da ist das Basteln sehr, sehr viel schwieriger. Und nochmal, ja, natürlich müssen wir auch in der Züchtung die richtigen Sorten für diese veränderten Bedingungen schaffen. Aber das ist nur ein Teil des Systems. Das viel Wichtigere ist der Boden, das sind die ganzen Anbausysteme. Denken Sie an die Vielfalt von Fruchtfolgen, die wir in dem Großteil der Landwirtschaft aufgegeben haben, die wir aber brauchen, weil vielfältige, möglichst nah an natürlichen Systemen angedockte Bewirtschaftungsformen, die stabilsten sind. Es gibt seit einer Reihe von Jahren in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt ein Klimalabor, da arbeiten 50 Wissenschaftler an der Frage, wie verändern sich unsere landwirtschaftlichen Bedingungen und was muss man dagegen tun. Die sind noch mittendrin, aber eins ist jetzt schon klar, ökologischer Landbau ist einfach das resilienteste, das widerstandsfähigste System. Und warum ist es das? Weil es die höchste Bodenfruchtbarkeit aufbaut, weil es nicht mit synthetischer Chemie arbeitet. Bodenfruchtbarkeit meint auch viel Bodenleben. Und weil es sich insgesamt eben am nächsten an natürlichen Systemen orientiert.
Schauen wir nochmal auf die Tiere. Grünen-Chef Robert Habeck hat im Interview mit der Welt in der vergangenen Woche gesagt, die Tierhaltung stoße in ihrer extensiven Form an ihre ökologischen Grenzen. Wir haben gerade eben auch im Beitrag gehört, dass ein Landwirt in Wiesbaden-Erbenheim sich überlegt, seine Tiere schlachten zu müssen, weil er einfach nicht mehr genug Futter hat. Habeck hat gesagt, im Winter könne die Gülle eben nicht mehr ausgebracht werden, im Sommer mangle es an Futter, die Folge, der Tierbestand müsse reduziert werden. Wie sehen Sie das?
Naja, dass wir die Tierbestände dort reduzieren müssen, auch in ganzen Gegenden reduzieren müssen, wo gemessen auf die Hektar Nutzfläche einfach viel zu viele Tiere stehen, ist völlig klar. Weil wir die Folgen ja heute schon haben mit zu viel Nitrat im Grundwasser, zu viel Abschwemmung von Nährstoffen über die Oberflächenwässer bis hin zur Schädigung von Ökosystemen in den Weltmeeren. Nein, das müssen wir unbedingt tun. Das Fatale ist, im Moment sind diejenigen ja am meisten betroffen, die auf ihr Futter von ihrer Fläche angewiesen sind. Die in den Intensivregionen, wie beispielsweise Weser-Ems oder Münsterland, die leben ja vom Importfutter. Die sind ja genau deswegen an den Orten, wo sie sind, weil sie dort am nächsten an den Häfen liegen, wo man das billige Futter anlanden kann. Aber klar ist, insgesamt müssen wir die Systeme so verändern, damit sie mit den natürlichen Gegebenheiten zusammenstimmen. Und dieses Zusammenstimmen haben wir bereits großflächig in der Landwirtschaft verlassen. Da müssen wir wieder hin. Auch übrigens, weil das, was wir da jetzt erleben, ist ja Folge des Klimawandels. Und an dem Klimawandel ist die Landwirtschaft ja mit beteiligt, weil sie ein großer Emittent von Treibhausgasen ist. Und dieses Treibhausgas produzieren hat viel mit der intensiven Tierhaltung zu tun. Und das wiederum hat viel mit unserem Fleischkonsum zu tun. Deswegen kann man die Landwirtschaft ja von der Ernährung und vom Konsum nicht trennen. Auch das muss man alles im System zusammendenken.
Felix Prinz zu Löwenstein haben Sie. Vielen Dank. So, jetzt gibt's was Schönes auf die Ohren. Ein bisschen Theodor Storm über den Sommer.
Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen. Da sind von ihrem süßen Schall, da sind in Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen. Sie war doch sonst ein wildes Kind, nun geht sie tief in Sinnen, trägt in der Hand den Sommerhut und duldet still der Sonne Glut und weiß nicht, was beginnen. Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen. Da sind von ihrem süßen Schall, da sind in Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen.
Die Nachtigall trägt in der Hand den Sommerhut. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Was für die Ackerflächen gilt, betrifft auch die Wälder. In Hessen bedecken sie fast die Hälfte des Landes. Der deutsche Wald ist ein Sehnsuchtsort und Mythos und Identitätssymbol, aber er liefert eben auch Bares wie Erholung und Holz, frische Luft und Grundwasser. Er kühlt das Klima und im Herzen tief, da rauscht er auch, dichtete Clemens Brentano. Im Moment beklagt er sich eher, denn viele Bäume leiden an Trockenstress. Rainer Janke ist den Bäumen auf die Rinde gerückt. Er war mit Förstern im Schwalm-Eder-Kreis unterwegs.
Verdorrte Büsche und Gräser, braune Blätter, vertrocknete Äste. Die Folgen des extrem trockenen Sommers in Hessen sind auch im hessischen Wald überall sichtbar. Wir streifen durch den Wald im Schwalm-Eder-Kreis. Florian Koch vom Forstamt in Neukirchen zeigt auf den Boden vor uns. Hier lauert derzeit die größte Gefahr für den hessischen Wald.
Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie auch, dass die Krautschicht, also die Schicht unter den Bäumen, trocken wird und nicht mehr saftig grün ist, sondern gelb und karg. Und dadurch steigt dann auch die Waldbrandgefahr.
Sein Kollege Karl-Gerhard Nassauer richtet den Blick eher nach oben. Denn auch die Bäume leiden, sagt er, und das sieht man am besten an den Baumkronen.
Wir beobachten beispielsweise, dass die Bäume früher angefangen haben, ihr Laub abzuwerfen. Und je nachdem, wie stark das fortgeschritten ist, sehen Sie schon, welcher Baum mehr oder weniger Probleme mit dem Wasserstress hat.
Florian Koch hat ebenfalls einen Baum entdeckt, an dem man ganz genau erkennen kann, dass der Wald derzeit unter der Trockenheit leidet.
Hier vorne die Birke zum Beispiel, die ist schon komplett braun. Also die sieht aus, wie sie eigentlich im Oktober aussehen sollte. Und das Ganze haben wir auch bei anderen Baumarten. Auch bei Kiefern oder anderen Baumarten sehen wir das, dass die Nadeln verlieren oder die Nadeln auch braun werden. Und das ist vor allen Dingen bei der Birke jetzt ganz offensichtlich auf den Trockenstress zurückzuführen.
Während die alten und großen Bäume mit der Hitze aber noch ganz gut zurechtkommen, sieht es bei der Nachzucht nicht so gut aus. Erst im Frühjahr sind viele junge Setzlinge auf die Windwurfflächen gepflanzt worden. Die drohen jetzt zu verdursten. Weniger Sorge machen sich die Förster übrigens um die Tiere im Wald. Die können sich den klimatischen Bedingungen sehr gut anpassen, erklärt Florian Koch.
Solange die noch genügend zu fressen und genügend zu trinken finden, geht es denen eigentlich gut. Und da ist auch noch keine Angst, dass die jetzt aufgrund der Trockenheit leiden müssen. Die können damit umgehen.
Nur ein Tier fürchten die Förster derzeit. Und das sind weder Reh noch Wildschwein oder Fuchs. Es ist der Borkenkäfer, denn die lange Trockenheit stresst die Bäume und macht es den kleinen Plagegeistern einfach, erklärt Förster Michael Hickmann.
Es wurde im Frühjahr dann sehr schnell sehr warm, auch lange trocken jetzt. Und das ist etwas, was den Borkenkäfer sehr begünstigt. Hier insbesondere den Buchdrucker, den größten, für uns entscheidenden Borkenkäfer.
Hinzu kommt, noch immer liegt im hessischen Wald viel Holz umher. Die Aufräumarbeiten nach den Winterstürmen laufen auf Hochtouren, doch der Abtransport der Stämme verzögert sich.
Im Moment sind die Borkenkäfer alle in den Windwurfstämmen, entweder die noch im Bestand liegen oder schon an der Waldstraße. Aber es ist jetzt ein Gebot der Zeit, das Holz schnell aus dem Wald zu kriegen, damit die Borkenkäfer nicht dann noch die stehenden Bäume befallen.
Wir stehen vor einem Stoß gefällter Bäume. Die Fichtenstämme sind bereit für den Abtransport und idealer Nährboden für die Borkenkäfer. Hickmann löst mit einem Schäleisen die Rinde vom Stamm und entdeckt sofort die Übeltäter.
Hier sieht man sehr schön einen Muttergang, den der weibliche Käfer anlegt. Und hier sieht man auch schon kleine Larven, kleine weiße Larven, die aber noch ein bisschen brauchen in ihrer Entwicklung.
Der Borkenkäfer und die Trockenheit, beide machen dem hessischen Wald derzeit heftig zu schaffen. Wobei die Gefahr von größeren Waldbränden derzeit in Hessen doch eher gering ist, sagt Förster Koch.
Die Rahmenbedingungen sind hier völlig anders als in Schweden, aber Hessen ist auch nicht überall gleich. In Südhessen haben wir auch große Waldgebiete, die von der Kiefer dominiert werden. Hier ist das Waldbrandrisiko nicht zu unterschätzen.
Und deshalb hoffen auch die hessischen Förster, wie wir alle, auf eines: Abkühlung und viel, viel Regen.
Für den Wald kommt es jetzt eigentlich zu spät. Also wir nehmen alles dankend, was kommt, aber es kommt eigentlich zu spät.
Tja, und auf den Regen können Sie noch ein bisschen warten. Die Hitzewelle und die Trockenheit halten vorerst an und mit wärmeren Sommern und längeren Trockenphasen geraten unsere Wälder unter Hitze und, wie wir eben gehört haben, unter Trockenstress. Das heißt, lichte Kronen, einzelne Zweige oder Äste ohne Blätter oder kleinere und hellere Blätter und hängende Baumspitzen. Der arme Baum. Manfred Bauer, Leiter der Nationalparkverwaltung Kellerwald-Edersee. Ich grüße Sie, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Es gibt stressanfällige Menschen und weniger stressanfällige. Wenn man dieses Bild auf die Bäume überträgt, welches sind dann die besonders trockenstressanfälligen?
Also es gibt tatsächlich stressanfällige Bäume und zwar kann man grundsätzlich sagen, je tiefer ein Baum wurzelt, umso weniger anfällig ist er. Das trifft zum Beispiel für die Eiche zu, die sehr, sehr tief wurzelt. Und besonders gefährdet sind natürlich Baumarten, die jetzt sehr flach wurzeln, wie zum Beispiel die Fichte. Aber natürlich gibt es auch Baumarten, die jetzt an für bestimmte ökologische Bedingungen besonders angepasst sind, wie jetzt zum Beispiel die Birke oder die Erle, die jetzt an sagen wir, hohe Wasserversorgung gewöhnt sind. Und wenn die dann ausfällt, dann geraten die sehr schnell unter Stress.
Mhm. Und wenn die Trockenheit zu lange dauert, dann kann der Baum auch absterben. Verdurstet oder verhungert er dann?
Naja, er kann schon auch verdursten. Das passiert jetzt relativ wenig oder relativ selten, kommt aber auch vor. Ich habe gestern selber an der Autobahn beobachtet, dass also manche Bäume so aussehen, als würden sie jetzt absterben aufgrund des Wassermangels. Hängt immer vom Untergrund ab und von der speziellen Situation.
Bäume verdunsten bei großer Hitze mehr Wasser und dann reduzieren sie ihre Blattmasse, wie wir eben gehört haben, dass ein Baum dann eben auch alle Blätter abwerfen kann. Ist das dann aber nicht ein Grund, den Baum zu fällen, oder?
Nee, das ist kein Grund. Das ist eine ganz normale Reaktion des Baumes, der dann sagt, jetzt lohnt sich das sozusagen nicht mehr, die Blätter zu behalten, weil sie unproduktiv sind. Also sie liefern eigentlich zu wenig und dann setzt sozusagen ein verfrühter Herbst ein. Wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren, wo im Mitte August eigentlich die Bäume so aussahen wie sonst im Mitte Oktober, wo es eben auch eine relativ lange Trockenperiode gab, die nicht so stark war wie diese jetzt, aber doch auch relativ starke Auswirkungen hatte auf den Wald.
In manchen Regionen der Republik rüstet man sich bereits für die Zukunft, indem man eben Anbauversuche gemacht werden, zum Beispiel mit der türkischen Baumhasel, der Atlas- oder Libanon-Zeder, das heißt also mit Bäumen, die dann eben Temperaturen von 40 Grad vertragen, auf nährstoffarmen Böden wachsen können und eben wenig Wasser brauchen. Wie wirkungsvoll kann das sein?
Also ob jetzt diese speziellen Baumarten, die Sie genannt haben, wirklich die Lösung sein können, würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber wo wir ja dran sind in der Forstwirtschaft, dass wir die ja schon erwähnte recht stressanfällige Fichte durch Baumarten ersetzen, die das besser vertragen. Da gehört zum Beispiel die Douglasie dazu, die jetzt in Naturschutzkreisen nicht sehr beliebt ist, aber die natürlich, sagen wir, aus der Sicht der Trockenresistenz natürlich erheblich besser wegkommt. Oder auch die Küstentanne zum Beispiel, die auch erheblich mehr Trockenheit verträgt.
Und warum ist die Douglasie in Naturschutzkreisen nicht besonders beliebt? Das müssen Sie uns erklären.
Ja, weil sie als nicht einheimische Baumart gilt.
Okay.
Sie war zwar wohl vor der letzten Eiszeit auch mal hier heimisch, aber nach der Eiszeit hat sie es sozusagen nicht mehr zurückgeschafft und ist immer Baumart, die aus Nordamerika importiert wurde, schon relativ früh, schon Ende des 19. Jahrhunderts, aber eben nicht als einheimischer Baum gilt. Ja.
Das heißt, wenn man auf den Wald von morgen schaut, wie wird denn der ausschauen? Ist das dann immer noch ein Mischwald mit den Bäumen, die Sie gerade genannt haben, Fichte, Douglasie? Und um den anzulegen, braucht man auch jede Menge Jungbäume, so in etwa?
Also ich hoffe doch, dass es ein Mischwald ist, weil das ist nämlich, glaube ich, die einzige Waldform, die dann tatsächlich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit mit sich bringt. Ja, wenn man einen Mischwald hat, hat man mehrere Baumarten. Und selbst wenn es jetzt für eine Baumart eng wird, dann sind ja immer noch die anderen Baumarten da, die sozusagen den Wald als Gebilde praktisch auf Dauer erhalten. Also es führt eigentlich am Mischwald kein Weg vorbei. Wobei man jetzt sagen muss, es gibt natürlich Standorte, da wird es schwierig. Wenn man jetzt zum Beispiel an die brandenburgischen Sandböden denken, ja, da ist außer außer der Kiefer ja kaum ein Baum in der Lage, da jetzt irgendwie auch produktiv zu sein. Aber selbst da muss man versuchen, den Kiefernwald mit anderen Baumarten anzureichern, damit das eben dann nicht in einem flächigen Absterben endet.
Kommen wir nochmal auf die Fichte. Fichten sind eine der häufigsten Baumarten in Deutschland. Aber durch die vielen Fichtenmonokulturen und weil eben über Jahrzehnte Totholz aus dem Wald geholt wurde, hat vor allem der Boden gelitten. Kranke Böden speichern weniger Wasser als gesunde Böden. Wie kann der Mensch denn da eingreifen, sodass die Böden wieder fit gemacht werden? Geht das noch?
Ja, das ist natürlich nicht so leicht. Also es gibt jetzt in der Forstwirtschaft seit vielen Jahren den Versuch, also mal dieses flächige Befahren der Böden und damit die Verdichtung auch zu reduzieren. Man weist deshalb überall Rückegassen aus, um das Befahren eben auf wenige Strecken zu reduzieren. Aber so direkt reaktivieren kann man eigentlich Böden nicht. Da muss man schon auf die Natur hoffen, dass sie das selber regelt.
Was weg ist, ist weg sozusagen. Ja. Die Tiere haben weniger Probleme mit der Trockenheit, haben wir eben im Beitrag gehört. Und der Borkenkäfer fühlt sich sauwohl. Viele sehen in ihm ja so eine Art Satan in Insektengestalt. Und andere sagen, zum Beispiel ihr Nachfolger in der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, der schaffe eine Wahnsinnsvielfalt und der räume nie den ganzen Hangmark gleichzeitig ab. Der würde eher schrotschussartig arbeiten, alles zu lesen in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Hier eine Parzelle, da eine Lücke. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie ihn als einen Naturgestalter?
Also ich sehe das auch so und bei uns ist es ja auch so. Wir haben bei uns im Nationalpark vor einigen Jahren ja noch 13-14% Fichte gehabt. Mittlerweile ist es deutlich weniger geworden durch die Windwürfe, aber auch durch die Eingriffe des Borkenkäfers. Und der Borkenkäfer zeigt uns eben auch, dass die Fichte nicht in unsere Gegend gehört. Ja, der nutzt eben, sagen wir, die Stressanfälligkeit der Fichte gnadenlos aus und beseitigt sie dann. Also bei uns stimmt es mit Sicherheit, dass das sagen wir, ein ökologischer Eingriff ist. Das stimmt auch im Hochgebirge. In anderen Flächen wäre ich da natürlich ein bisschen vorsichtig. Da kann es dann schnell mal zu einem flächigen Absterben kommen, wie man zum Beispiel im Bayerischen Wald, im Nationalpark Bayerischer Wald gelernt hat, wo ja in den frühen 90er Jahren so eine große Borkenkäferkalamität begonnen hat, die eigentlich heute noch nicht zu Ende ist und wo der Wald tatsächlich flächig abgestorben ist, was aber auch damit zu tun hatte, dass eben der Wald tatsächlich reine Fichte war und relativ gleichaltrig war, weil der aus Windwurf- und Borkenkäferkalamität Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Und da sieht man eben auch, wie der Borkenkäfer dann vorgeht. Alles, was ihm dann passt und was gerade sozusagen mundgerecht ist, das nimmt er dann auch mit. Und wenn das große Flächen sind, sind es eben große Flächen. Also dieses Schrotschussartige, das tritt nicht überall auf.
Aber es ist ein schlauer Kerl, der Borkenkäfer, so wie Sie es gerade beschrieben haben, oder? Manfred Bauer, Leiter der Nationalparkverwaltung Kellerwald-Edersee, haben Sie ganz herzlichen Dank. Jetzt kommt Wilhelm Busch im Sommer.
In Sommerbäder reist jetzt ein jeder und lebt famos. Der arme Doktor, zu Hause hockt er patientenlos. Von Winterszenen, von schrecklich schönen träumt sein Gemüt, wenn dank ihr Götter bei Hundewetter sein Weizen blüht.
HR2, der Tag, Deutschland im Sommer. Von Schweden bis Griechenland, in Europa brennen die Wälder. Vor ein paar Tagen dann noch 50 Hektar Wald bei Potsdam. In Griechenland ist die Zahl der Toten auf 91 gestiegen, die Zahl der noch Vermissten auf 28. Unter den bislang identifizierten Toten sind auch mehrere Kinder und ausländische Touristen. Auch die Kritik am Umgang der Behörden mit der Katastrophe nahm am Wochenende weiter zu. Die Opposition warf der Regierung vor, zunächst versucht zu haben, den Verlust von Menschenleben zu verschleiern. Wohl auch deshalb besuchte heute der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras den am stärksten betroffenen Ort Mati. Aus Athen Michael Lehmann.
91 Menschen sind durch die Feuerkatastrophe östlich von Athen gestorben. Immer noch setzen Feuerwehr und Polizei ein mindestens vor diese Zahl, denn es gibt noch 28 Vermisste. Allerdings ist auch klar, dass viele dieser Vermissten bereits tot aufgefunden wurden, sie sind aber noch nicht identifiziert. Still, ohne großen Begleittross und ohne Journalisten ist heute Morgen Alexis Tsipras, der griechische Ministerpräsident, ins Zentrum der Katastrophe gefahren. Er hat mit Angehörigen der Opfer gesprochen, mit Geschädigten und mit Feuerwehrleuten. Sein Statement via Twitter anschließend betroffen und auch vorsichtig. Denn Tsipras weiß, dass es Kritik gibt an schlechter Feuerwehrausrüstung, an fehlenden Evakuierungsplänen und auch sehr pauschale Kritik an der Regierung überhaupt. Eigentlich erwarten die Menschen schnellere Erfolge bei der Suche nach den wahren Ursachen der Katastrophe, doch die gibt es noch nicht. Wie Sie alle erfahren haben, führen die Hinweise, die wir haben und welche die Behörden jetzt auch ermitteln, zu der Schlussfolgerung, dass Brandstiftung hinter den tödlichen Feuern stand. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Wir wissen nicht, was ihr Ziel ist. Und wir werden jetzt auch nicht in eine Hexenjagd gehen und nicht ohne Grund einfach so spekulieren. Drei mögliche Varianten werden nach wie vor untersucht. Zum einen der Verdacht, ein Mensch habe hoch über dem Brandgebiet trotz starken Windes und Trockenheit Gras und Gestrüpp verbrannt und so die Katastrophe ausgelöst. Die zweite Variante ist ein Stromkabel, das ein Bürgermeister ebenfalls in einer Gemeinde über dem Brandgebiet entdeckt haben will. Es sei herabgerissen worden und es habe Funken gesprüht. Oder aber, auch das könnte sein, das Feuer ist auf andere fahrlässige Weise entfacht worden und durch den starken Wind aus der ungewöhnlichen Richtung West ins Tal gefegt worden. Manche immer noch geschockte Einwohner im Ort Matti sind sich da ganz sicher. Im Sommer legen sie immer Feuer an verschiedenen Stellen. Es ist nicht nur eine Person, die es tut. Jeden Sommer gibt es Feuer. Es war ein Tag, an dem wir Windstärke 10 hatten. Was bedeutet, dass der Wind mit 100 Stundenkilometern weht. Und er war heiß und der Wind kam rasend schnell runter zu uns. Noch allerdings gibt es keinerlei Hinweise auf den oder die wahren Täter. Es ist nur unbestritten, dass der Wind und die Trockenheit so extrem waren, dass auch noch so gut ausgestattete Feuerwehrfahrzeuge im Prinzip nur wenig hätten ausrichten können gegen die Übermacht der Flammen. Klar ist allerdings auch, dass die am schlimmsten betroffenen Viertel, ein großer Teil des Ortes Matti, dicht bebaut waren, zum Teil Häuser und Straßen illegal und eben gegen jede Feuervorschrift einfach so entstanden waren. Am Montagabend wurden sie zu tödlichen Fallen. Die griechische Regierung stellte den Opfern der Brände in einem ersten Hilfsfonds 40 Millionen Euro zur Verfügung. 10.000 Euro pro Angehörigen gab es bereits als Schnellhilfe für engste Angehörige der Todesopfer. Genauso wichtig ist für die griechische Regierung jetzt allerdings die Frage, wie in Zukunft bei vergleichbaren Bränden es keine so extrem hohen Opferzahlen mehr geben muss. Bausünden, zu eng besiedelte Straßen, das zumindest die Ankündigung des Regierungschefs Alexis Tsipras in diesen Tagen, müssten zur Not auch mit Bagger- und Abbruchtrupps entschärft werden. Die erfahrene Athener Lokaljournalistin Ioana Giannidis glaubt, dass sich vieles von dem, was jetzt in der ersten Trauer mit Wut und Entschlossenheit angekündigt wird, auch bald wieder relativiert haben dürfte. Und, so Giannidis, es sei leider eine Ausnahmewettersituation gewesen am Montag, wie sie der Klimawandel möglicherweise aber noch öfter auch vor die Tore Athens tragen könnte. Viele der Menschen sind vor dem Feuer in Richtung Meer geflohen. Das liegt hinter diesem Block da unten. Aber sie wussten nicht, dass es da felsig und gefährlich ist. Und dann waren sie gefangen. Das Feuer hat sie eingekesselt. Sie hatten keine Chance.
Schlechte Feuerwehrausrüstung und fehlende Evakuierungspläne, eine Vielfalt an Gründen werden für die Ursachen der Feuerkatastrophe in Griechenland angeführt, aber es gibt immer noch viele Fragezeichen. War es das Stromkabel, war es Brandstiftung, wer weiß. Sicher ist, der Wind hat die Flammen noch angetrieben. Was aber heißt das alles für die Zukunft? Professor Johann Goldammer, Feuerökologe am Max-Planck-Institut für Chemie in Freiburg und Chef des Global Fire Monitoring Center, das weltweit Wald- und Buschbrände aufspürt. Ich grüße Sie, guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Fitsch.
Offenbar war man in Griechenland, auch in Griechenland, völlig unzureichend auf den Waldbrand vorbereitet. Und diese Katastrophe erinnert an die Waldbrände in Portugal im vergangenen Jahr. Sind eigentlich solche Brände ein Spezifikum der Mittelmeeranrainerstaaten?
Nun, zunächst in unserer unmittelbaren Nachbarschaft oder innerhalb der Europäischen Union
Da sind es tatsächlich die Länder, die ja auch schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten von Feuer betroffen wurden. Aber wir müssen doch eins feststellen in dieser Region. Wenn wir vor 50 Jahren beispielsweise schon Satellitensysteme gehabt hätten, die Feuer aufspüren können, das können wir heute, dann hätten wir sehr viel weniger Brände in den südeuropäischen Staaten oder auf dem Balkan gesehen. Und ganz einfach deswegen, weil es da nichts zu brennen gab. Das war seinerzeit noch eine sehr intensiv bewirtschaftete Kulturlandschaft. Und mit einsetzender Landflucht, mit einsetzender Aufgabe der Bewirtschaftung, auch der Weidewirtschaft im ländlichen Raum, hat sich das dramatisch geändert. Die Verwilderung der Länder, teilweise auch sogar systematische Aufforstung mit Plantagen, hat dazu geführt, dass diese Länder jetzt in einem Zustand sind, wie sie eigentlich in der jüngeren Geschichte, und wir reden jetzt mal über Hunderte oder die letzten 2000 Jahre, niemals gewesen sind.
Nun hat es ja auch in Schweden gebrannt. Was waren da denn die Ursachen?
Es gab an sich einige Vorwarnsignale aus Schweden. Wir hatten in den letzten 2-3 Jahren schon einige Feuer in Nordschweden, auch in Norwegen, die an sich hätten zum Nachdenken veranlassen müssen. Letztes Jahr gab es auch beispielsweise umfangreiche Feuer auf Grönland. Das war noch nie festgestellt worden. Mhm. Und damit sehen wir eigentlich das bestätigt, was wir auch heute in dieser Sendung gehört haben, vor allen Dingen aus Sicht der Klimaforschung und der Klimamodellierung, dass nun gerade eben die nördlichen Breiten dem Klimawandel sehr viel schneller spürbar ausgesetzt sind. Und dazu zählen die nordischen Länder, dazu zählt Schweden. Dass allerdings in den letzten 2 Wochen hier in Schweden so massiv viele Feuer aufgetreten sind, die natürlich alle separat entstanden sind, die meisten durch den Menschen, einige auch durch Blitzschlag. Das hat aber letztendlich die schwedische Feuerwehr völlig überfordert. Deswegen braucht die auch Hilfe aus dem Ausland.
Wie sieht das in Deutschland aus? Brandbekämpfung ist Ländersache und die Länder geben die Verantwortung dafür an die Städte und Gemeinden weiter. Gibt es hier genug Know-how, die entsprechende Logistik, auch das technische Gerät, einen Waldbrand zu bekämpfen?
Zunächst ist es tatsächlich so, dass in Deutschland die Feuerwehren, vor allen Dingen die freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Raum, die Hauptverantwortung tragen. Sie sind noch, muss ich sagen, personell gut ausgestattet und verfügen auf der Basis bei den originären und wichtigsten Feuerwehraufgaben über gute Führung, Kommunikation und Ausrüstung. Das sind Verkehrsunfälle, es sind bisweilen auch Hilfe bei Fluten, das sind Gebäude und Industriebrände. Dadurch, dass das Thema Waldbrand bei uns jetzt nicht nur in Hessen, sondern insgesamt in Deutschland doch in den letzten Jahren kein so großes Thema war, ist die Erfahrung und die Schlussfolgerung, die man aus den Großwaldbränden Niedersachsen 1975, 76 gezogen hatte, die sind in Vergessenheit geraten. Und da hatten wir eigentlich damals eine Menge guter Ansätze, von denen einige überlebt haben. Mhm. Die Funkwelle Forst wurde damals eingeführt. Es war zum ersten Mal eine Funkkommunikation, mit der man nun zwischen den Behörden und im Wald sprechen konnte. Die Waldbrandlöschfahrzeuge wurden beschafft, die sich im Wald bewegen konnten. Aber dann irgendwann schlief das ein und dann sind die Fahrzeuge mussten erneuert werden. Dann hat man mehr bei den neuen Fahrzeugen sich auf die Aufgaben konzentriert, die im Vordergrund standen. Und wir sehen das ja jeden Tag. Die Feuerwehren haben primär mit Verkehrsunfällen, mit Rettung zu tun und nicht mit Waldbrand. Mhm. Und wenn das gleichzeitig zusammenfällt, dass wir hier nun plötzlich einen Klimawandel haben, der, das haben wir ja nun heute ganz klar gehört, der da ist, der uns mehr Trockenheit und mehr Probleme beschert, dann müssen wir jetzt einfach sagen, wir brauchen jetzt eine Neuorientierung und eine Verbesserung der Feuerwehrarbeit in die Richtung, um mit den neuen Herausforderungen fertig zu werden.
Hoffentlich hört sie jemand, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist ja aber auch durch Brandwirtschaft, so der Terminus technicus, auch in Deutschland sind da weite Teile der Kulturlandschaften entstanden. Ist das zum Beispiel eine Praxis, die man durchaus wieder aufleben lassen könnte und sollte?
Sie ist ja schon wieder aufgelebt. Mhm. Und wir haben beispielsweise mit unserer Arbeit und mit Kollegen in der Lüneburger Heide, in den Heideflächen von Brandenburg oder von Norddeutschland, Schleswig-Holstein, schon beginnend Ende der 1990er Jahre wieder das kontrollierte Brennen als Pflegemaßnahme eingeführt, weil die Heide, die eine sehr artenreiche, biodiversitätsreiche Pflanzengesellschaft ist, die auch Tieren Lebensräume bietet, die nicht im Wald vorkommen, die kann durch Feuer verjüngt werden. Und dazu möchte ich noch mal ein Beispiel sagen aus meiner eigenen Heimat in Hessen, in der Nähe von Marburg, am Möhneburg. Das ist eins der ältesten Naturschutzgebiete in Deutschland. Und ich habe das noch in meiner Jugend miterlebt, dass der Bürgermeister von Amöhneburg jedes Jahr, jedes Frühjahr hingegangen ist und die Berghänge der Amöhneburg angezündet hat, um das alte Gras zu entfernen und den aufwachsenden Busch zurückzudrängen. Und was hat sich da entwickelt? Das war ein Naturschutzgebiet, ein Lebensraum im Amöhneburger Becken, der ungeheuer vielen Pflanzen und vor allen Dingen Insektenarten Lebensraum bot, weil er eben freigelegt war durch das Feuer. Dann kam das Bundesnaturschutzgebiet, Gesetz, das Verbot des Brennens. Die Amöhneburg verbuschte völlig. Dann hat man zu Notmaßnahmen wie Ziegenbeweidung gegriffen. Aber letztendlich ist der Zustand der Amöhneburg, wie er heute ist, nicht vergleichbar mit den 60er Jahren. Ist in sehr, sehr schlechtem Zustand, wie auch die Landschaft drumherum. Und da denke ich, müssen wir zurückgreifen auf alte Methoden, die unsere Vorfahren angewendet haben, diese aber ganz klar auf Grundlage wissenschaftlicher Kenntnisse wieder einführen. Da sind wir dabei.
Ich habe noch eine Nachfrage. Das heißt, Sie versuchen, Herr Professor Goldhammer, mit kontrolliert gelegten Bodenfeuern diesen natürlichen Prozess zu unterstützen. Heißt das auch, man müsste, um große Waldbrände zu vermeiden, präventiv Feuer mit Feuer bekämpfen?
Wir haben ja eben schon gehört bei der Diskussion um den Waldbau oder die Zukunft des Waldes in einem veränderten Klima, dass wir ein Augenmerk darauf richten müssen, welche Baumarten können hier in Deutschland heimische, vielleicht auch exotische, neu eingeführte, Stichwort Douglasie und andere, hier eingeführt werden. Und jetzt schauen wir doch mal. Vorhin wurde ja schon erwähnt, dass die heimische Waldkiefer, die ja hier bei uns in Deutschland wächst, auch in Hessen, die kommt ja vor zwischen Schottland und Vladivostok und hat ihre Hauptverbreitung im Großraum Sibirien und Zentralasien in der Mongolei. Und da, die gleiche Baumart, das ist genetisch völlig die gleiche, die hat sich dort mit dem Feuer sozusagen koevolutionär entwickelt und die Waldbestände, diese lichten Tigerwälder, die werden regelmäßig von Blitzschlagfeuern durchbrannt. Und wenn man die sich genau anschaut, die sind ungeheuer stabil, weil sie immer wieder von diesen natürlichen Feuern aufgeräumt werden, sich keine Energie ansammelt. Und das kann man nachahmen durch kontrolliertes Brennen bei ganz bestimmten Baumarten. Dazu zählt die Kiefer, die Douglasie im Übrigen auch.
Professor Johann Goldhammer, haben Sie ganz herzlichen Dank. 36 Grad und immer heißer, darauf müssen wir uns einstellen. Die langen Hitzeperioden dürften nur ein Vorgeschmack sein auf eine Zukunft, in der Dürren und extreme Niederschläge sich abwechseln, die Sommer heißer werden und die Winter milder. Das wollten wir loswerden heute. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen kühlen Kopf und einen angenehmen Abend.